Jesus heute Menschen erreichen? Wie kann Jesus Menschen erreichen, die sich überhaupt nicht für ihn interessieren, für die Glaube egal und Kirche absolut bedeutungslos ist, für die im Gegenteil Kirche etwas Negatives ist, etwas Abstoßendes ist, Stichwort Missbrauch? Wie kann Jesus Menschen erreichen, die überhaupt keine Berührung mehr zu christlichen Angeboten oder Gemeinden haben? Und wie kann er Menschen erreichen, die gar nicht wissen, dass es ihn gibt? Jemand hat einmal über Ostdeutschland gesagt, über die Menschen im Osten, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Dort sind inzwischen 3 Generationen aufgewachsen, die atheistisch geprägt sind. Und sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen. Wie kann Jesus seine Botschaft in so eine Gesellschaft hineinbringen? Indem er den Menschen einen Brief schenkt. Da hätte ich jetzt gerne das erste Bild unserer Folie. Indem er einen Brief schickt. Aber keine Massenpostwurfsendung, wo man gleich ansieht, dass das Millionen andere Haushalte auch bekommen. Das ist ja sowas von durchschaubar. Ich denke, euch geht's genauso. Du findest die persönliche Anrede, lieber Herr Reitenspieß, und weißt du genau alles, was folgt. Das kriegen neben mir Millionen andere Menschen auch. Einige dagegen sind ganz clever, habt ihr vielleicht auch schon bekommen. Sie drucken Briefe, die täuschend echt ausschauen. Es ist dann so handgeschrieben, meine Adresse handgeschrieben und der Absender handgeschrieben. Macht man es auf, auch ein handgeschriebener Brief, aber gedruckt. So einen hatte ich auch mal im Briefkasten und ich dachte echt, oh, wer schreibt mir da? Wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Was will dieser Mensch von mir? Also handgeschriebene Briefe wecken schon Interesse, weil sie sich eben abheben von den Rechnungen, Mahnungen, Bescheiden, Massendrucksachen. Und auch im Vergleich zu E-Mail und WhatsApp und was es da alles so gibt, hat ein handgeschriebener Brief doch was ganz Besonderes. Jesus schreibt also Menschen handgeschriebene Briefe. Ganz persönlich, individuell, und vielleicht ahnt ihr es schon, und ich habe es ja schon so ein bisschen gespoilert vorhin bei der Mitgliederaufnahme, da standen 3 so Briefe. Wir sind der Brief, den Jesus schickt. Und den steckt er nicht in einen Umschlag, der steht nicht auf Papier, sondern wir Menschen sind ein Brief, also wir Gläubigen sind ein Brief von Jesus an die Menschen unserer Zeit. So sah es der Apostel Paulus, der in einer Zeit lebte, in der Glaube an Jesus völlig unbekannt war, in der es keine Kirchen, keine Gemeindehäuser gab, da wusste man überhaupt nicht, wo soll man da hingehen. Es gab keine christliche Veranstaltung, zu denen man einladen konnte. Im Grunde war die Gesellschaft damals so, wie wir uns heute langsam wieder hin entwickeln. Das einzig Christliche, was es zur Zeit von Paulus gab, waren Menschen, Christen, Menschen, die mit Jesus leben. Das war das einzig Christliche in der Gesellschaft. Und so kam Paulus auf diesen interessanten Gedanken: Ihr seid ganz offenkundig ein Brief von Christus. Paulus schreibt das in seinem 2. Brief an die Christen in Korinth, Kapitel 3, Vers 3. Eigentlich war es der 3. Brief, muss man genauer sagen. Es gab dann noch einen 2. Brief, der leider, nicht leider, aber der vielleicht gut so verloren gegangen ist. Und ich glaube, das war ganz gut so, dass dieser Brief verloren gegangen ist, denn Paulus hatte ordentlich Stress mit der Gemeinde in Korinth. Und in dem 2. ging es da ziemlich heftig zur Sache und der ist verloren gegangen. Paulus wurde von den führenden Leuten der Gemeinde angegriffen. In ihren Augen hatte er keine geistliche Autorität, hatte keine Vollmacht, er konnte keine besonderen Geisteswirkungen vorweisen. Und so verlangten sie jetzt von dem Paulus ein Empfehlungsschreiben anderer Gemeinden. Das war damals üblich in einer Zeit, als viele Reiseprediger und Apostel durch die jungen Gemeinden der damaligen Gegend zogen. Man wusste nicht, was ist denn das für einer, der da gerade so kommt. Und so musste man als Reiseprediger oder Apostel Empfehlungsschreiben, besser noch von mehreren Gemeinden vorweisen können, die nachweisen, dass man wirklich ein vollmächtiger Verkündiger ist und vor allem, dass man keine Irrlehre vertritt. Und das forderten sie jetzt von Paulus. Paulus, wir wollen von dir ein Empfehlungsschreiben. Und der Paulus, das war ein ganz cleverer, der war genial reagiert und hat gesagt: Empfehlungsschreiben, ihr seid mein Empfehlungsschreiben. Mein Empfehlungsschreiben, das seid ihr, liebe Kritiker. Genial. Ihr seid das Ergebnis meines Dienstes hier in Korinth. Und dann legt Paulus noch eins drauf auf diesen Gedanken, dass er nicht nur sagt, nicht nur ihr seid mein Empfehlungsschreiben, sondern ihr seid der Brief Christi durch uns, durch meinen Dienst, durch unseren Dienst ausgefertigt an die Menschen in eurer Stadt. Ihr seid ein Brief Christi für die Menschen eurer Zeit. Und das gilt auch jetzt für uns. Wir sind ein Brief von Jesus an die Menschen, die Gott vergessen haben. An die Menschen, die sogar vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Philipp Bartholomä, Professor für praktische Theologie an der FTH in Gießen, und Stefan Schweier haben ein interessantes Buch geschrieben, Gemeinde mit Mission, und da beschreiben sie im ersten Teil unsere Gesellschaft, so eine Gesellschaftsanalyse im Blick auf Religion und Glaube. Und sie schreiben, wir gehen in ein nachchristentümliches Zeitalter. Und sie schreiben ganz bewusst christentümlich, weil sie sagen, Christentum gibt's noch, aber eben nur noch kulturell. Wir sind noch ein christliches Abendland in Resten, aber das betrifft mehr die Kultur. Das Christentum als Glaube an sich ist am Schwinden. Wir verlieren unsere Bedeutung und Relevanz in der Gesellschaft. Und wir sind ja inzwischen schon Minderheit geworden. Das ist so und das wird weiter zugehen, es wird dramatisch zugehen. Das heißt, viele Menschen interessiert der christliche Glaube überhaupt nicht mehr. Und dahinter steckt jetzt gar keine bewusste Entscheidung oder atheistische Überlegung, dass sie sagen, ich habe das durchgedacht und für mich kommt das nicht in Frage, sondern es ist überwiegend einfach Desinteresse. Glaubensdinge sind gleichgültig, interessiert keinen mehr oder die Mehrheit zumindest. Glaube und Religion hat für viele im Alltag überhaupt keine Bedeutung mehr. Und selbst die Frage nach dem Sinn des Lebens, wo man denken könnte, na, das muss doch Menschen bewegen, selbst die Frage nach dem Sinn des Lebens spielt für viele Menschen keine Rolle mehr. Mehr als ein Drittel der Deutschen glaubt nicht, dass es einen Gott oder irgendein höheres Wesen geben könnte. Gleichzeitig aber beschleicht viele Menschen in unserer westlichen Kultur das Gefühl, dass mit dem Verlust des Transzendenten, also mit dieser Idee, dass es da doch noch was Höheres geben muss, dass uns damit was Wesentliches verloren gegangen ist. Man könnte so von frommen Ungläubigen sprechen. Also Menschen, die zwar nicht an Gott glauben, aber ihn doch irgendwie vermissen. Und das erklärt auf der anderen Seite eine interessante Bewegung, dass Menschen in der Esoterik nach spirituellen Dingen suchen. Oder sie basteln sich so eine Art Patchwork-Religion zusammen, so aus allen Religionen so ein bisschen was, so ein Baukastensystem, was sie sagen, das passt jetzt zu mir. Also die Menschen suchen andererseits nach Spiritualität. Und jetzt müssen wir nüchtern feststellen, das finde ich sehr traurig, kaum jemand kommt auf die Idee, die Antworten auf spirituelle Fragen bei den Kirchen oder Gemeinden, auch den freien Gemeinden zu suchen. Es gibt also eine spirituelle Sehnsucht unter den Menschen, aber man sucht sie nicht bei Kirchen und Gemeinden. Und darüber müsste man auch mal nachdenken, warum das so ist, warum wir in Sachen Spiritualität nicht mehr die erste Adresse sind. Jedenfalls sind wir eigentlich in der Lebenswelt von Paulus und den Korinthern. Es gab keine Kirchen, keine Gemeindehäuser. Kirche, Gemeinde kam in der Gesellschaft nicht vor. Die Gemeinde bestand aus vielen kleinen Hausgemeinden in Häusern, und wurde aber in der Gesellschaft kaum wahrgenommen. Und in so eine Gesellschaft sendet Jesus jetzt seine Briefe. Individuell, so wie diese drei da vorne. Handgeschrieben, keine Massendrucksachen. Wir sind ein Brief Christi, geschrieben in eine Gesellschaft, in der Kirche und Glaube keine Relevanz mehr hat, in der Menschen sich überhaupt nicht für Glauben interessieren. Wir sind der Brief Christi. Jetzt könnte man sagen, ist eigentlich eine geniale Werbestrategie. Jesus lädt also nicht zu einer Organisation ein, sagt, kommt in die Gemeinde oder in die Kirche. Jesus lädt auch nicht zu Veranstaltungen ein, kommt zu ProChrist, Hoffnungsfest, Glaubenskurse. Da muss man ja auch feststellen, dass auf unsere Massenwurfsendung in jeden Haushalt die Einladung zum Glaubenskurs niemand reagiert hat. Jesus wirbt auch nicht mit einem Slogan oder mit einer Botschaft oder einer Lehre. Seine Botschaft sind Menschen, sind wir. Botschaft auf zwei Beinen, die Gläubigen. Wir sind der Brief von Christus. Und dann beschreibt Paulus diesen Brief. Und das schauen wir uns an, wie schaut dieser Brief eigentlich aus? Und was ist die Botschaft, was ist der Inhalt? Bevor wir uns diesen Brief aber genauer anschauen, möchte ich noch auf ein kleines Detail hinweisen am Rande. Man kann ja diese Aussage, ihr seid der Brief Christi, auf den einzelnen Gläubigen beziehen. Du und ich, wir sind der Brief Christi. Man kann aber auch das auf die ganze Gemeinde hinlesen, also die Gemeinde in Korinth, ihr als Gemeinde in Heuchelheim, seid der Brief Christi. Schaut man sich jetzt diese Gemeinde in Korinth an, muss man sagen, ihr kennt es vielleicht, die waren gespalten und zerrissen. Und teilweise lebten sie ethisch sehr fragwürdig. Also da war vieles nicht in Ordnung in dieser Gemeinde. Das hinderte aber Paulus jetzt nicht daran zu sagen, ihr seid der Brief von Christus. Das heißt, Jesus schreibt offenbar auf sehr, sehr menschliches Papier. Er schreibt nicht auf perfektes, makelloses Edelpapier, sondern er schreibt in ganz normale Menschen, und zwar mit seinem Geist, in erneuerte Herzen. Das fällt als erstes auf. Er schreibt, dieser Brief ist nicht geschrieben mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Paulus sagt also, ihr seid ganz offenkundig ein Brief von Christus. Durch uns angefertigt, also durch unseren Dienst, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Schauen wir uns zunächst den Brief an in seiner Gestalt. Und dann möchte ich überlegen, was steht eigentlich drin, was ist die Botschaft dieses Briefes. Dieser Brief von Christus besteht also nicht aus Papier und Tinte, sondern ist von Gottes Geist in die Herzen geschrieben. Beschriebene Herzen, könnte man sagen. Jesus schreibt also mit seinem Geist in unsere Herzen. Und das sagt auch etwas aus über die Botschaft. Ein Liebesbrief auf parfümiertem Blümchenpapier ist was ganz anderes als ein maschinell geschriebenes Schreiben vom Finanzamt. Und eine Hochdruckeinladung im modernen Design ist was anderes als ein schlichter, handgeschriebener Brief. Das heißt, Form und Gestalt ist schon Teil der Botschaft, beziehungsweise die Form entspricht der Botschaft, das gehört zusammen. Und dabei müssen wir immer auch an die Empfänger denken. Das heißt, wie wirken wir als Brief Christi auf die Menschen, die kein Interesse von Jesus haben? Er schickt uns ja zu diesen Menschen hin. Wie wirken wir als Brief Jesus auf Menschen, die Jesus gar nicht kennen, die Glaube und Kirche vielleicht sogar kritisch sehen? Wir sind beschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes. Das ist die Handschrift in uns. In uns ist also die Handschrift des Heiligen Geistes erkennbar. Was nehmen dann Menschen wahr, wenn sie uns begegnen in der Handschrift des Heiligen Geistes? Was lesen sie in uns, wenn sie uns näher kennenlernen? Sie sehen die Handschrift des Heiligen Geistes. Und jetzt könnte man im Neuen Testament mal nachschauen, was steht da alles drin, wie der Heilige Geist in uns ist und wie er in uns wirkt. Ich denke an Römer 5, Vers 5. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns schenkt. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und das ist Liebe. Der Heilige Geist ist Gottes Liebe in uns. So gesehen sind wir ein Liebesbrief von Jesus. Und Jesus will durch uns den Menschen mitteilen, du bist geliebt von Gott. Du bist geliebt von Jesus. Wir geben also als Brief Christi eine Liebeserklärung Gottes weiter. Die Liebe Gottes ist in uns und sie erfüllt uns. Und Menschen, die uns lesen, die uns als Brief Jesu kennenlernen, spüren, dass sie geliebt sind von Gott. Ein anderer Aspekt, Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch an die Worte erinnern, die ich gesagt habe. Das heißt, Jesus selbst wird durch uns sprechen. Da müssen wir uns eigentlich gar keinen großen Stress machen. Was soll ich dann reden, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme? Das ist ja auch immer so diese Angst. Was soll ich dann sagen? In einem anderen Zusammenhang sagt Jesus, es wird euch gegeben werden, wenn es soweit ist. Wir dürfen uns also damit rechnen, dass der Heilige Geist uns an die Worte erinnert, die er gesagt hat. Und ich habe da auch immer Hemmungen, wenn ich mit Leuten so über den Glauben ins Gespräch komme. Kanzel, das kann ich gut, da kann ich mich vorbereiten. Aber so das spontane Gespräch mit Menschen, die ich noch gar nicht so richtig kenne, da bin ich sehr unsicher. Und ich habe das kürzlich aber mehrmals erlebt, dass ich plötzlich sehr entspannt war, weil ich dafür gebetet habe und erlebt habe, wie ich Dinge gesagt habe, wo ich dachte, oh, das war jetzt aber nicht von mir. Das war von Gottes Geist inspiriert und genau das richtige Wort in die Situation hinein. Ich dachte, wie gut kann ich das plötzlich erklären? Kann ich sonst gar nicht so. Anderer Aspekt. Wir haben mit dem Heiligen Geist Kraft empfangen. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Menschen können also, wenn sie uns lesen, uns begegnen, Kraftwirkung des Geistes entdecken und spüren und erleben. Das kann ein prophetisches Gebet sein. Einige haben diese Gabe, dass sie sagen, darf ich für dich beten? Und sie beten Dinge und der andere merkt plötzlich, woher weißt du das, was du gerade eben gebetet hast? Das wusste er nicht. Das kann ein prophetisches Wort sein. Ein Wort an einen Menschen, wo er sagt, ich habe den Eindruck, das und das. Und die Menschen sagen, das passt, das bin ich. Das kann ein Heilungsgebet sein. Oder eine ganz praktische Hilfe, dass man an jemanden erinnert wird und sagt, hier, kann ich dir helfen? Wie geht's dir? Dass man erinnert wird, nachzufragen, was soll ich für dich tun? Jesus hat zu den Menschen ja auch nicht nur geredet, sondern auch gewirkt in Vollmacht durch seinen Geist. Und so sind auch wir als Brief Christi wie Jesus gesandt, zu reden und zu tun, zu wirken. So zu den Menschen gesandt. Wir haben einen Geist der Kindschaft empfangen, schreibt Paulus in Römer 8. Das ist ganz wichtig, es ist kein Geist der Angst. Aus uns spricht kein Geist der Angst. Wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, dann sollen wir nicht Angst machen. Und dann werden wir auch nicht Angst machen, wenn der Geist Gottes in uns ist. Wenn Menschen uns lesen, bekommen sie keine Angst. Menschen lesen in uns nicht den strafenden Gott, sondern den liebenden Vater, der sie zu seinen Kindern hinziehen möchte. Und das ist mir bei Jesus aufgefallen, bei diesem Stichwort Leidenschaft. Vor einigen Wochen habe ich darüber gepredigt. Was war eigentlich die Motivation von Jesus, dass er die Menschen so sehr geliebt hat und so eine Leidenschaft für diese Menschen hatte, weil er sagt, das war mein Auftrag, die Menschen in diese Beziehung hineinzuführen, die ich lebe. Also die Beziehung von ihm und dem Vater war so genial für ihn, dass er gesagt hat, ich möchte, dass ihr alle diese gleiche Beziehung erlebt. Das war die Motivation für Jesus, Menschen in die gleiche Beziehung zu ziehen, die er mit dem Vater erlebt hat. Und das ist doch was ganz Großes, was wir Menschen vorleben können, dass wir einfach nur beschreiben, wie wir diese Beziehung zum Vater leben. Was habe ich davon, dass ich einen Vater im Himmel habe? Geborgenheit, Angenommensein, Sicherheit, Hoffnung, Zufriedenheit, inneren Frieden, bedingungslos geliebt sein und so weiter und so fort. Das sind doch alles Dinge, die heute den Menschen fehlen, wo sich Menschen danach sehnen. Und wir haben das. Und das sollen die Menschen lesen, wenn sie uns begegnen. Sie lesen die Handschrift des liebenden Gottes und nicht den erhobenen Zeigefinger Gottes. Also wenn Menschen uns als Brief Christi lesen, dann bekommen sie nicht Angst vor Gott, sondern sie lesen, dass sie geliebt sind und dass Gott sie an sein Vaterherz ziehen möchte. Und wenn man das nicht bei uns lesen kann, dann sind wir kein Brief Christi. Schauen wir uns das Briefpapier an. Paulus sagt, nicht auf Steintafeln, sondern in unsere Herzen geschrieben. Mit diesen Steintafeln deutet Jesus auf die 10 Gebote an. Die 10 Gebote waren ja auf 2 Steintafeln geschrieben von Gott ganz persönlich. Paulus meint also mit Steintafeln die 10 Gebote beziehungsweise das Gesetz des Alten Testamentes. Und jetzt sagt er, der Brief Christi ist nicht auf Steintafeln geschrieben. Das heißt, Jesus kommt nicht mit Forderungen an die Menschen, nicht mit den Forderungen des Gesetzes. Das heißt, wenn du ein Brief Christi bist, dann steht in dir nichts von Geboten und Gesetz. Wir begegnen Menschen nicht mit den Forderungen des Gesetzes. Das steht nicht im Brief Christi. Das heißt, wir sind nicht der moralische Zeigefinger Gottes. Wir machen den Menschen nicht Angst, weil wir keinen Geist der Angst in uns tragen. Und wir sind auch nicht das personifizierte schlechte Gewissen, wobei viele Menschen überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr haben. Die machen sich ihr eigenes Gewissen. Orientiert sich eh nicht mehr an den Werten der Bibel. Das heißt, als Brief Christi sind wir keine Anklageschrift. Die Gebote, das Gesetz, das hat die Menschen angeklagt. Aber der Brief Christi ist nicht auf Gesetztafeln geschrieben. Das heißt auch, wenn wir anderen Menschen begegnen, dann halten wir das aus, wenn diese Menschen andere Wertmaßstäbe haben als wir. Wir halten das aus, wenn Menschen anders ticken und anders leben als wir, wenn sie nicht nach christlichen Werten und Wahrheiten leben. Wir halten das aus, wenn Menschen eine andere sexuelle Orientierung haben als wir oder eine für uns selber fremdliche sexuelle Identität. Wir halten das aus. Wir sind keine Anklageschrift Christi und wir sind auch kein Moralkodex. Wir sind ein Liebesbrief. Denn Paulus deutet mit diesen beiden Begriffen Steintafeln und Herzen eine wichtige Erkenntnis der Bibel an. Nämlich, Menschen werden durch Gebote und Gesetz nicht verändert. Das sagt Gott schon im Alten Testament, obwohl er selbst die 10 Gebote erfunden hat, kommt aber zu dem Schluss, und das wusste er von Anfang an, dass er sagt, die Gesetze sind nicht in der Lage, Menschen zu verändern. Das hat er zum Beispiel durch den Propheten Hesekiel und Jesaja gesagt, dass Gott schließlich sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und damit mache ich, dass ihr nach meinen Anweisungen, nach meinen Geboten leben könnt. Ihr selbst könnt euch nicht verändern. Ich muss euch ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Gott erklärt also selbst, meine Gebote verändern Menschen nicht. Und daher werden wir als Brief von Christus auch nicht Menschen mit Geboten konfrontieren, weil sie es eh nicht verändern kann. Und das ist auch nicht die Botschaft des Briefes. An die Römer schreibt Paulus, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Güte verändert, nicht Gesetz. Nicht Forderungen und Anklage verändern, sondern die Güte Gottes. Und das ist die Intention des Briefes Christi. Paulus schreibt einige Sätze weiter. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und der Buchstabe steht für Gesetz. Das Gesetz bringt keine Veränderung, es tötet höchstens, es vernichtet. Neues Leben, Veränderung kann nur der Heilige Geist in uns schaffen. Und dafür steht der Begriff Herzen, die neuen Herzen, die Gott geschaffen hat. Der Brief Christi ist durch Gottes Geist in erneuerte Herzen geschrieben. Das heißt, wenn Menschen den Brief Christi lesen, lesen sie erneuerte Herzen. Wenn Menschen uns begegnen als ein lebendiger Brief Christi, dann entdecken sie veränderte Herzen. Darum geht's. Wir sind ein Beispiel, ein lebendiges Beispiel, wie Gott Menschenherzen verändert hat und immer noch verändert. Wir sind ja nicht fertig. Also Menschen sollen an uns entdecken, wie Gott an unserem Werk ist, wie er durch seinen Geist unsere Herzen verändert. Und dann können wir das aushalten, wenn Menschen mit anderen Anschauungen und Ansichten leben, die der Wahrheit Gottes widersprechen, wo wir sagen, das ist absolut nicht das, was Gott meint. Aber wir können es ja nicht ändern. Wir ertragen die anderen Lebensentwürfe und Orientierungen in dem Wissen und in der Hoffnung, dass Gott das verändern kann und will, weil er es mit uns auch geschafft hat. Unser eigenes verändertes Herz ist ein Beispiel dafür, dass Gott Menschenherzen verändert hat. Und so sehen wir diese Menschen als Menschen, die Gott selbst verändern will. Schauen wir zum Schluss auf die Botschaft des Briefes. Davon schreibt Paulus im Kapitel 5 dieses Briefes. Das hängt alles so bei ihm in einem Gedankengang zusammen. Und diese Botschaft lautet ganz schlicht und einfach, lasst euch mit Gott versöhnen. Er sagt, er, also Gott hat uns sein Wort anvertraut oder sein Wort in uns hineingelegt, könnte man auch sagen, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist die Botschaft des Briefes in uns. Lass dich mit Gott versöhnen. Das ist unsere Botschaft. Wir sind ein Einladungsschreiben. Gott lädt uns ein. Im Auftrag von Jesus Christus bitten wir, lass dich mit Gott versöhnen. Versöhnung, das ist mehr als Vergebung. Da wird nicht nur ein Strich gezogen, sondern da kommt wieder zusammen, was getrennt war. Versöhnung heißt, Gott und seine Menschen kommen wieder zusammen. Da wird wieder das Ursprüngliche hergestellt, so wie es im Paradies war, dieses Unmittelbare, diese unmittelbare Nähe und Gemeinschaft. Gott als Freund mit seinen Menschen zusammen. Hier finden Menschen wieder ihre ursprüngliche Bestimmung. Das wird wieder hergestellt durch Versöhnung, Kinder Gottes zu werden. Durch Versöhnung finden wir eine neue Identität. Die eigentliche Identität ist ja heute ein ganz wichtiges Schlagwort, eine sexuelle Identität. Bei Gott finden wir unsere eigene wahre, eigentliche wahre Identität. Das, was heil ist, das wird geheilt. Was zerbrochen ist, wird geheilt. Was im Chaos ist, wird geordnet. Die tiefsten Sehnsüchte werden gestillt. Und das Unglaubliche dabei ist, das schreibt Paulus einen Satz vorher, ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Paulus sagt, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Das muss man erstmal so auf sich wirken lassen. Dafür musste Christus am Kreuz sterben, damit wir mit Gott versöhnt sind. Aber nicht nur wir, sondern die ganze Welt. Und nicht, wie irrtümlich immer wieder gesagt wird, dass Gott versöhnt wird. Das ist auch so eine Theorie, die sagt, Gott braucht ein blutiges Opfer, damit dieser zornige Gott versöhnt wird. Nein. Was steht denn dort? Wir werden versöhnt mit Gott. Und dafür hat er seinen Sohn am Kreuz geopfert. Die ganze Welt wurde mit Gott versöhnt. Und diese Versöhnung der ganzen Welt ist abgeschlossen, vollendet, fertig. Das heißt im Prinzip, das kann man sich kaum vorstellen, alle Menschen sind mit Gott versöhnt. Auch die ganz anders drauf sind als wir und ganz anders leben als wir, die in unseren Augen absolut schräg leben, die sind auch mit Gott versöhnt. Und ihre Verfehlungen, wie es hier steht, werden ihnen nicht angerechnet. Das ist unglaublich. Verfehlungen jeglicher Art werden nicht angerechnet. Und das gilt allen Menschen auf dieser Welt. Aber, jetzt kommt das Aber, niemand wird zwangsversöhnt. Niemand wird gegen seinen Willen versöhnt. Die Versöhnung ist da, sie will aber nur noch angenommen werden. Und das ist unser Auftrag. Als Brief von Christus Menschen zu sagen, du bist schon längst mit Gott versöhnt. Gott will dich. Er nimmt dich so, wie du bist und will dich verändern. Gott hat dich versöhnt und alle deine Verfehlungen, alles das falsch und fehl ist in deinem Leben, wird er nicht anrechnen. Du brauchst es nur anzunehmen. Daher bitten wir als Brief Christi in seinem Namen, lass dich mit Gott versöhnen. Und das war für mich in unserem Gebetshaus die erste große Erfahrung, als ich zu meiner ersten Gebetszeit hier morgens um 4 war. Da war hier der Thron und ich habe angebetet und dann waren so Texte aufgestellt, Texte, Christus-Hymnus aus Kolosser zum Beispiel, habe ich gebetet und andere Texte. Und bei diesem Kolosserbrief, den ich dann so anbetend gelesen habe und meditiert habe, ist mir plötzlich dieser Gedanke wichtig geworden, Gott hat durch Christus alles mit sich versöhnt. Steht auch im Kolosserbrief. Gott hat durch Christus alles versöhnt. Und das hat so auf mich gewirkt. Alles ist versöhnt. Und dann bekam ich plötzlich den Impuls, geh raus vor diese Weltkarte und schau dir diese versöhnte Welt an. Und dann habe ich mir diese Weltkarte da außen angeschaut, dachte, das ist versöhnte Welt. Wie groß ist diese Welt? Die müssen es nur noch wissen, die müssen es nur noch erfahren. Hab dann unsere Missionare gesehen, dachte ich, super, da sind ein paar rausgefahren, um denen zu sagen, ihr seid versöhnt. Und dachte ich so, boah, die ganze Welt ist viel zu groß für mich, ich kann das gar nicht allen sagen. Und dann fiel mein Blick auf Heuchelheim und auf die Region. Und plötzlich sah ich Heuchelheim und diese Region als Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Sie wissen es nur nicht. Diese Menschen müssen wissen, dass sie mit Gott versöhnt sind. Sie brauchen es nur annehmen. Das ist unser Auftrag. Einladen und bitten, lass dich mit Gott versöhnen. Und dazu sind wir im Brief Christus. Ich lese nochmal diese unglaubliche Botschaft zum Schluss. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkündigen. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Er hat uns sein Wort anvertraut, man könnte auch sagen, er hat sein Wort in uns hineingelegt, in diesen Brief, hineingeschrieben, dieses Wort, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt alle Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. In diesem Sinne sind wir ein Versöhnungsbrief Gottes an die Menschen.